Meine Damen und Herren, es ist eine besondere Ehre für mich, hier aus Anlass des 70. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz zu Ihnen zu sprechen. Für die Einladung der Goethe-Universität danke ich sehr herzlich Herrn Vizepräsidenten Professor Lutz Bachmann und auch sehr herzlich Herrn Professor Raphael Groß, den Direktor des Fritz-Bauer-Institutes. Das Institut wird jetzt im Januar ja 20 Jahre alt. Dazu gratuliere ich sehr herzlich. Und ich bedanke mich auch bei Herrn Steffen Bründel, dem Forschungsdirektor des Forschungszentrums für historische Geisteswissenschaften, der diese Veranstaltung organisatorisch auch mitträgt. Wenn die Befreiung von Auschwitz heute als Markstein des Sieges der Alliierten über Deutschland gefeiert wird und diesen Markstein symbolisiert, so wird oftmals eines vergessen. Der Umstand, nämlich dass noch in den letzten Wochen und Monaten des Krieges Hunderttausende von Häftlingen ums Leben gekommen sind, denn die Räumung der Konzentrationslager durch die SS zählt zu den grausamsten Geschehnissen in der Endphase des Dritten Reiches. In meinem Vortrag frage ich nach der Auflösung des Konzentrationslagersystems und nach den Absichten, die die SS damit verfolgt hat. In vier Punkten möchte ich einige Schlaglichter werfen auf diese Zusammenhänge am Ende des Krieges. Ziel ist es, die Atmosphäre der entgrenzten Gewalt zu schildern und nach den Besonderheiten zu fragen. Diese Zeit nannte Primo Levi die Zeit als Auschwitz, Zitat, zum Ort außerhalb der Welt und außerhalb der Zeit geworden ist. Ich möchte in den Blick nehmen, was er genau damit gemeint hat. Der Fokus ist auf Auschwitz gerichtet, aber ich möchte das Konzentrationslagersystem einbeziehen, um die Zusammenhänge zu erfassen und zeigen, dass in der Endphase des Krieges, anders als oftmals dargestellt wird, vor allem von Täterseite dargestellt worden ist, dass diese Zeit ja von Chaos geprägt worden sei. Ich möchte zeigen, es war weniger nur das Chaos, das hier entscheidend gewesen ist, denn dahinter verschwinden oft die ganz klaren Interessen, die in dieser Endphase des Krieges noch umgesetzt worden sind. In den Konzentrationslagern waren 1944-45 insgesamt 714.000 Häftlinge eingesperrt, 714.000, 200.000 davon etwa waren Frauen. Das Lagersystem hatte sich seit 1933 zu einem ganzen Netz ausgedehnt, das das Deutsche Reich überspannt hat. 1200 Haupt- und Nebenlager gab es mittlerweile. Die Lager hatten mehrere Funktionswandel durchgemacht. Anfangs waren sie ja sogenannte Erziehungs- und Disziplinierungseinrichtungen, um politische Gegner umzuerziehen. Dann sind sie zu Abschubstätten geworden, wohin deportiert wurde, wer als sozial auffällig galt, als gemeinschaftsfremd galt, wie es hieß. Eingesperrt wurden, sind eben nicht nur politisch Verfolgte, sondern auch Sinti und Roma, Homosexuelle, Prostituierte, Alkoholiker, viele andere. Und nach einem weiteren Funktionswandel wurden die Konzentrationslager 1942 zum billigen Arbeitskräftereservoir für die deutsche Kriegswirtschaft. Letzten Endes war es im Grunde genommen der Zwangsarbeitseinsatz der KZ-Häftlinge, der die gewaltige Maschinerie der Rüstungsindustrie am Laufen gehalten hat. Das Kriegsende und die nahende Befreiung begannen für die Konzentrationslagerhäftlinge zu unterschiedlichen Zeiten, je nachdem, wie nah die Front bereits herangerückt war. Ganz im Osten und ganz im Westen des Deutschen Reiches, wo die Armeen der Anti-Hitler-Koalition die Reichsgrenze ja im Sommer 1944 erreicht haben, hier keimte am frühesten Hoffnung auf Befreiung auf. Aber zunächst nahm die Lebensgefahr für die Häftlinge erst noch dramatisch zu. Wie viele KZ-Insassen in dieser Schlussphase des Dritten Reiches noch umgebracht wurden, lässt sich nur annähernd schätzen. Man geht aus von 200.000 bis 350.000 Menschen. Das was bedeutet, dass etwa ein Drittel bis die Hälfte all derer, die in den Lagern eingesperrt waren, in dieser Schlussphase noch umgekommen sind. Wie viele auf diese tagelangen Bahnfahrten kamen, wie viele in den Lagern selbst an Hunger und Krankheiten gestorben sind, wie viele dann auf dem Marsch umkamen, all das lässt sich im Einzelnen kaum mehr rekonstruieren. Die Endphase der Konzentrationslager, sie rückte erst sehr, sehr spät in den Fokus der Zeitgeschichtsforschung, im Grunde genommen erst in den letzten Jahren. Die erste systematische monographische Analyse, die darüber geschrieben worden ist, stammt von dem israelischen Historiker Daniel Blattmann, erschienen 2010, im Jahr darauf dann auch ins Deutsche übersetzt. Heuer im Frühjahr wird eine weitere Monographie zum Thema erscheinen unter dem Titel Ordnung und Inferno, das KZ-System im letzten Kriegsjahr. Der Verfasser ist Stefan Hörtler, ein deutscher Historiker. Und erst im letzten Jahr ist erschienen von Sven Keller eine Dissertation mit dem Titel Volksgemeinschaft am Ende, der die Endphase mit Blick auf die deutsche Gesellschaft untersucht. Dass so lange Zeit ein so enormes Forschungsdefizit mit Blick auf die Befreiung der Lager, auf die Räumung der Konzentrationslager bestanden hat, ist nicht zuletzt auf die ungünstige Quellenlage zurückzuführen. Die Befehle in dieser Zeit am Ende des Krieges sind in der Regel nur mündlich erteilt worden. Es gibt wenig schriftliche Dokumente darüber von Seiten der SS. Vieles ist ja auch systematisch zu Kriegsende noch zerstört worden, sodass letztlich nur Bruchstücke an Akten erhalten blieben. In der Erinnerung der Überlebenden, jedenfalls waren die Todesmärsche, war die Phase der Evakuierung der Lager, wie es heißt, der schlimmste Abgrund, durch den sie gehen mussten, oftmals schrecklicher noch als die vorausgegangene jahrelange Haft. Ich komme zu meinem ersten Punkt, zu den Phasen und Befehlswegen der Räumung. Drei Phasen lassen sich unterscheiden. Im äußersten Osten und im Westen des Deutschen Reiches begann die SS mit der Vorbereitung der Räumung der Konzentrationslager bereits im Frühjahr 1944. So geschehen im Generalgouvernement, wo man Vorbereitungen traf, im KZ Majdanek und auch im Baltikum, wo in den KZs Riga, Kaunas und Vaivara zu der Zeit Vorbereitungen auf die Räumung begannen. Ungefähr zur gleichen Zeit setzten sie auch im Westen ein, im niederländischen KZ Herzogenbusch und im KZ Natzweiler im Elsass. Die zweite Phase begann dann im Januar 1945. Dann wurden die Lager in den eingegliederten Ostgebieten aufgelöst. Betroffen war nun Auschwitz, auch das Lager Großrosen und ebenso Stutthof in Danzig-Westpreußen. Und die dritte Phase der Lagerräumungen begann im März 1945 und dauerte bis zum Kriegsende. Dann sind die Häftlinge auch aus dem Inneren in den Lagern im Inneren des Deutschen Reiches, im sogenannten Altreich, auf Transport geschickt worden, wie es hieß. Buchenwald war dann Mitte März 1945 das erste Lager, das die Alliierten befreit haben. Mauthausen Anfang Mai 1945 das letzte. Die Entscheidung, die Konzentrationslager zu räumen, zu evakuieren, wie es hieß, das war ein Prozess, ein sehr komplexer Prozess und er war geprägt von einer ganzen Reihe von Widersprüchen, was vor allem daran lag, dass eine Vielzahl von Instanzen an dieser Evakuierung beteiligt gewesen sind. Nicht nur die Regierung in Berlin hat hier geplant, sondern Funktionäre auf der mittleren und unteren Verwaltungsebene waren eingeschaltet, Leute auch in den lokalen Dienststellen der SS und der NSDAP. Und dieses Kennzeichnen für die Endphase, also diese Auflösung der vertikalen Befehlsstrukturen, im Grunde genommen die Beteiligung auch lokaler, regionaler Instanzen. Heinrich Himmler hatte als Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei die Befehlsgewalt über die Lager. Er war der Herr über die Lager. Besondere Bedeutung besaßen außerdem die höheren SS- und Polizeiführer. Sie waren Himmlers Stellvertreter in den Regionen. Und mit ihnen konkurrierten unmittelbar die Gauleiter, denn die Gauleiter wurden in der letzten Kriegsphase mit Sonderkompetenzen ausgestattet. Sie wurden nun Reichsverteidigungskommissare, hatten also auch Befehlsgewalt. Und eingeschaltet war außerdem die Amtsgruppe D des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes in Oranienburg. Sie war zuständig für die Verwaltung der Konzentrationslager. Und eine Rolle spielten auch noch die KZ-Kommandanten der einzelnen Lager. Auch sie waren involviert. Himmler hat im Frühjahr 1944 erkannt, dass dringender Handlungsbedarf bestand, weil die Rote Armee immer näher rückte. Zu der Zeit war das Lager Majdanek und war auch Auschwitz-Birkenau noch im Betrieb. Und genauso auch das Vernichtungslager Kulmhof, Chelmno, wurde noch unterhalten. Hingegen waren die Lager Treblinka, Sobibor und Belzec, die Terrorstätten, die ausschließlich zur Vernichtung der Juden errichtet worden waren, sie waren bereits abgebaut worden, der Massenmord hier bereits eingestellt worden. Himmler hat dann im Juni 1944 die ersten konkreten Befehle erteilt, die Befehle für den sogenannten A-Fall, A für Alarmfall, also für die Annäherung der feindlichen Truppen. In diesem Zusammenhang hat er die höheren SS- und Polizeiführer mit Kommandogewalten über die KZs ausgestattet und hat damit die KZ-Kommandanten diesen höheren SS- und Polizeiführern unterstellt und hat veranlasst, dass aus den Lagern an den Grenzen des Deutschen Reiches Häftlinge nun ins Innere geschafft werden sollten. Im Herbst 1944 wurden einzelne Pläne konkret ausgearbeitet. Sie waren allerdings weder einheitlich noch stringent, sondern boten eine ganze Reihe von widersprüchlichen Vorhaben, was darauf hindeutet, dass das NS-Regime keine klare Vorstellung davon hatte, was es mit seinem Terrorinstrument, den Konzentrationslagern, genau tun wollte, wie es damit umgehen wollte. Hinzu kommt, dass Hitler den Plan hatte, Häftlinge lieber töten zu lassen, als, wie es hieß, sie in die Hände des Feindes fallen zu lassen. Und darüber geriet er mit Himmler in Konflikt, denn Himmler und andere führende SS-Größen verfolgten eine andere Linie, was für Hitler schließlich der Grund war, Himmler noch Ende April 1945 aller seiner Ämter zu entheben und ihn aus der NSDAP auszustoßen. Himmler nämlich versuchte schon seit Mitte 1944 mit den Westmächten einen Separatfrieden auszuhandeln, also Gespräche mit ihnen aufzunehmen. Er wollte sie bewegen, gemeinsam den Kampf gegen die Sowjetunion zu führen und wollte auf diese Weise in diesen Verhandlungen mit den Westmächten sich sein SS-Imperium sichern und letztlich sich auch die politische Macht über das Kriegsende hinaus erhalten. Und dabei hat Himmler gezielt auf jüdische Häftlinge als Faustpfand sozusagen gesetzt. Zu dieser Zeit, als Himmler diese Verhandlungen aufnahm, im Frühjahr, Sommer 1944, zur gleichen Zeit, begann in Auschwitz-Birkenau die letzte Hochphase des Massenmordes. In dieser Zeit zwischen Mai und Juli 1944 sind die Juden aus Ungarn nach Auschwitz deportiert worden. Man geht heute aus von einer Zahl von 438.000 Menschen, die in 6 Wochen in Auschwitz-Birkenau umgebracht wurden. Himmler hat also eine Doppelstrategie verfolgt. Was für ihn kennzeichnend war, war diese Parallelität von Verhandlungswunsch und auf der einen Seite und der Fortführung der Massenvernichtung auf der anderen Seite. Er wollte sich auf einerseits die politische Zukunft sichern, auf der anderen Seite aber eben auch die sogenannte rassepolitische Mission des NS-Staates realisieren. Häftlinge waren für ihn eine willkommene Manövriermasse, letztlich um mit den Westalliierten in Kontakt zu treten. Zum zweiten Punkt, zur Befreiung von Auschwitz. Die systematische Auflösung des Lagers nahm hier im Laufe des Sommers, auch Frühherbstes, allmählich konkrete Züge an. Im Juli 1944 hatte die Rote Armee Majdanek befreit. Die SS war von dort überstürzt, geflohen, und sie näherte sich nun, die Rote Armee näherte sich nun Auschwitz. In dieser ersten Räumungsphase des Lagers Auschwitz vom Sommer 44 bis Januar 45 sind Häftlinge zu Tausenden in das Innere des Reiches befördert worden, in der Regel mit Güterzügen. Zu der Zeit hatte das Lager seinen höchsten Stand erreicht. 155.000 Häftlinge waren in Auschwitz registriert. Und sie wurden nun Richtung Westen geschafft, nach Dachau zum Beispiel, nach Buchenwald, nach Mauthausen, in andere Lager. Viele, die Auschwitz überlebt hatten, sie starben dort an Hunger und den todbringenden Bedingungen. In Bergen-Belsen beispielsweise, wo besonderes Elend herrschte, sind allein im März 1945 sind dort 18.000 Tote gezählt worden. Unter ihnen waren bekanntlich ja auch Anne Frank und ihre Schwester, die im September 1944 aus dem holländischen Westerbork nach Auschwitz transportiert worden sind und im Monat darauf nach Bergen-Belsen gebracht wurden. In Auschwitz hat sich auch unter den Bedingungen der allmählichen Auflösung nichts an der täglichen Routine verändert. Nach wie vor sind Häftlinge zur Zwangsarbeit eingesetzt worden in der Rüstungsindustrie. Es sind auch neue Gebäude errichtet worden im Lagerkomplex. Aufbauarbeiten sind durchgeführt worden, so als stünde eben keine Räumung an. Und im Lagerkomplex von Birkenau begann sogar der Bau eines weiteren riesigen Bauabschnittes. Der Lagerkomplex Auschwitz setzte sich ja aus drei großen Komplexen zusammen. Auschwitz I, dem Stammlager, Auschwitz II, Birkenau, und Auschwitz III, dem Lager Monowitz und den Nebenlagern. Und in Birkenau wurde ein riesiger Bauabschnitt geplant, der als Mexiko bezeichnet worden ist, im Häftlingsjargon. Geplant war ein Areal, das etwas doppelt so groß sein sollte, beziehungsweise dass das bestehende Lager verdoppelt hätte, also das ohnehin riesige Birkenau sollte nach megalomanen Plänen ausgebaut werden, was darauf hinweist, dass das NS-Regime seine Mordpläne weiterhin klar verfolgte. Fertiggestellt worden ist dieser neue Bauabschnitt nicht mehr. Im Oktober 1944 stoppten dann sämtliche Bauarbeiten. Zu dieser Zeit, im Oktober 1944, haben die deutschen Behörden in Auschwitz auch angefangen, Verwaltungsleute, die deutschen Zivilisten, die dort hingezogen waren, vor allem nach dem Bau der IG Farben-Werke, nun mit Sonderzügen Richtung Altreich zu schicken. Ab Januar sind auch die IG Farben-Manager, die Verwaltungsfunktionäre und weitere Zivilisten geflohen in Richtung Altreich. Die rassische Ordnung hat in diesem Durcheinander der letzten Kriegstage oder Kriegsmonate dann auch noch weiterhin bestimmt. Die flüchtenden Reichsdeutschen, sie hatten Vorrang auf den Straßen vor den Konzentrationslagerhäftlingen und vor den auch in Marsch gesetzten Kolonnen von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Auf Himmlers Befehl hin, die Vernichtungsaktionen einzustellen, ist der Lagerkomplex im Lagerkomplex Auschwitz sind sämtliche Tötungsanlagen im November 1944 stillgelegt worden. Im Monat zuvor waren hier nachweislich noch 40.000 Menschen ermordet worden. Nun mussten die Häftlinge des jüdischen Sonderkommandos dafür sorgen, die Spuren der Verbrechen zu beseitigen, die Leichengruben auszuräumen, einzuebnen und so weiter. Im Stammlager ist das Krematorium 1, das auch eine Tötungsstätte gewesen war, in einen Luftschutzbunker umgebaut worden. Das Krematorium 4 in Birkenau wurde abgebrochen. Es war seit dem Aufstand des Sonderkommandos Anfang Oktober 1944 demoliert. Die noch verwertbaren Teile hat man verpackt und wollte sie weiter transportieren, wahrscheinlich nach Großrosen und nach Mauthausen. Als die Rote Armee dann im Januar 1945 Krakau eingekesselt hatte und bald auch das gesamte oberschlesische Industrierevier eingenommen hat, dann hat der Gauleiter in Schlesien, Fritz Bracht, den Befehl erteilt zur Räumung der Gauhauptstadt und auch des gesamten Regierungsbezirkes. Dazu gehörte Auschwitz. Bis dahin hatte Gauleiter Bracht eine Politik des eisernen Ausharrens verfolgt, hatte es abgelehnt, die Region räumen zu lassen. Nun aber ist also auch Auschwitz einbezogen worden in umfassende Richtlinien, die ausgearbeitet worden sind. Und Ziel war es, die Häftlinge in Marschkolonnen zunächst zu Fuß, später dann mit der Eisenbahn Richtung Westen zu schicken. Zwei Wegstrecken wurden ausgearbeitet. Zum einen eine Strecke für die Insassen des Stammlagers und des Lagers Birkenau und eine zweite Strecke für die Insassen von Monowitz und den Nebenlagern. Nach diesen Plänen begann dann die letzte Phase der Räumung des KZ Auschwitz. Sie begann am 17. Januar 1945. Es sind knapp 60.000 Häftlinge auf dem Todesmarsch geschickt worden. Einige wenige hat man mit Zügen fortgeschickt. Die meisten mussten in der Winterkälte zu Fuß gehen. Wer keine Kraft mehr hatte, stürzte oder ausruhen wollte, der wurde erschossen, denn den Marschkolonnen folgten spezielle SS-Kommandos, die die Aufgabe hatten, Nachzügler gleich zu töten. Aufschlussreich darüber sind die Schilderungen des einstigen Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss. Höss spricht in seinen Aufzeichnungen vom Wahnsinn der Räumung, dies nicht etwa wegen des Leids, sondern wegen des logistischen Durcheinanders, das angerichtet worden ist. Höss war im Herbst 1943 als Kommandant von Auschwitz zunächst abgesetzt worden, nach Berlin zur Amtsgruppe D des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes beordert worden. Dann kehrte er aber zurück im Sommer 1944, um in Auschwitz auf Himmlers Befehl hin den Massenmord an den ungarischen Juden zu leiten, wofür er später ausgezeichnet wurde. Und jetzt im Januar 1945 kehrte er auf Befehl von Oswald Pohl, dem Leiter des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes, ein weiteres Mal nach Schlesien zurück. Es war nun seine Aufgabe, die Evakuierung der Lager in die Hand zu nehmen. Im KZ Großrosen traf Höss auf Richard Beer, den amtierenden Kommandanten von Auschwitz. Über ihn schrieb er ganz empört, wo sein Lager wanderte, das wusste er nicht. Höss hat es nicht geschafft, bis Auschwitz vorzudringen. Die Rote Armee war schon zu nah, aber er hat in seinen Aufzeichnungen sehr genau geschildert, was er auf dem Versuch, dorthin zu kommen, auf den Straßen gesehen hat. Und er hat sich noch empört darüber, als er in Untersuchungshaft dann nach Kriegsende seine Aufzeichnungen niedergeschrieben hat. Er war empört über den Umstand, dass SS-Unterführer, wie er schreibt, diese wandelnden Leichenzüge führten und nicht wussten, wo sie hin sollten mit ihnen. Er selbst habe, und er rühmt sich in seinen Aufzeichnungen, ich habe bis zum letzten Augenblick alles versucht, in dieses Chaos noch Ordnung zu bringen. Dazu gehörte, dass er Häftlinge an den Volkssturm übergeben hat lassen, was letzten Endes auch ihren Tod bedeutete. Und er rühmte sich auch damit, und auch dies ein Hinweis auf die entgrenzte Gewalt dieser letzten Kriegswochen, er rühmte sich damit, dass er einen Feldwebel, der sich seinem Befehl widersetzt hatte, kurzerhand über den Haufen geschossen hat. Von den Auschwitz-Häftlingen, die in Marsch gesetzt worden sind, sind wahrscheinlich etwa 15.000 ums Leben gekommen. Genau kann man es nicht sagen. Die übrigen sind in den Lagern im Reichsinneren angekommen. Und wer bis dahin überlebt hatte und nun als Neuzugang in ein neues KZ kam, stand sozusagen wieder ganz unten auf der rassischen, in der rassischen Hierarchie. Der Konzentrationslager war besonderen Schikanen ausgesetzt und ist dann im Frühjahr 1945 ein weiteres Mal auf den Todesmarsch geschickt worden, als dann eben neuerlich oder als dann auch in den Lagern im Inneren des Deutschen Reiches die Räumungen begonnen haben. Aus Neuengamme beispielsweise hat die SS Anfang Mai 1945 7000 Häftlinge auf zwei Schiffe der deutschen Kriegsflotte verladen, darunter auch Häftlinge aus Auschwitz. Die Alliierten wussten nichts von dieser menschlichen Fracht und haben diese beiden Schiffe, das war die Kap Arkona und die Thielbeck, in der Lübecker Bucht versenkt. Überlebende gab es nicht. Die SS in Auschwitz, die noch verblieben war, war im Januar 1945 fieberhaft damit beschäftigt, die Spuren der Verbrechen zu beseitigen. In großen Öfen, in Heizkesseln, auf offenen Feuerstellen haben sie Karteien, haben Totenscheine, Listen der Lageradministration verbrannt. Man hat Aktenbestände der politischen Abteilung und der Zentralbauleitung versucht abzutransportieren und auch die Einrichtungen, die Mediziner dort hatten für ihre Versuche an den Häftlingen, auch diese Dinge, ein Röntgenapparat beispielsweise, sind verpackt worden und sollten noch gerettet werden. Die SS hat am 20. und 21. Januar ihre Posten von den Wachtürmen in Auschwitz abgezogen. Kleinere Einheiten patrouillierten noch. Es ist unklar, ob in diesen Tagen der Befehl ergangen ist, das Lager zu liquidieren. Jedenfalls ist das Krematorium 5, hier sind in Birkenau noch in den letzten Tagen 300 Juden getötet worden und in den Nebenlagern sind ebenfalls noch Häftlinge, auch anderer Häftlingskategorien, umgebracht worden in diesen letzten Tagen. Es sind dann die Überreste der Krematorien in Birkenau gesprengt worden. Versandbereite Bauteile haben die Befreier später gefunden. Und am 23. Januar hat die SS auch noch das Lager, das Effektenlager angezündet, das sogenannte Kanada, wo man das Hab und Gut der Häftlinge aufbewahrt hatte. Und letztlich sind dann in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar auch die letzten Vernichtungsanlagen in Birkenau gesprengt worden. Einen Tag und wenige Stunden später, am Nachmittag des 27. Januar, haben dann die Soldaten der Roten Armee Auschwitz und seine Nebenlager befreit. Man fand in den Magazinen von Kanada mehrere hunderttausend Herrenanzüge, Damenkleidung, Unmengen an Kinderkleidung, 44.000 Paar Schuhe, wie es heißt, Unmengen an Zahnbürsten, Prothesen, Hausrat und Tonnen von transportfertig verpacktem menschlichen Haar. Man fand Leichen und eben auch noch einige hundert lebende, zurückgelassene, meist kranke Häftlinge. Zu ihnen zählte Primo Levi, der im Lager Monowitz interniert gewesen war, Zwangsarbeit für die IG Farben hatte leisten müssen. In seiner, wie er sie nennt, in seiner Geschichte von 10 Tagen, veröffentlicht 1947 in Levis Werk »Ist das ein Mensch?«, schildert er, wie er die Befreiung erlebt hat. Kaum ein anderer Text, denke ich, gibt auf eindrucksvollere Weise wieder, was diese Tage geprägt hat. Levi schreibt eben, sie seien außerhalb, Auschwitz sei außerhalb der Welt und außerhalb der Zeit gestanden. Er selbst war im Januar mit Scharlach in den Krankenbau des KZ Monowitz gekommen. Diejenigen unter den Kranken, ungefähr 800 Kranke waren dort. Wer von ihnen laufen konnte, wurde auf den Todesmarsch geschickt. Levi war zu schwach dafür, er schreibt. Wir aber blieben in unseren Betten zurück, allein in unseren Krankheiten und unserer Apathie, die stärker war als die Angst. Als sich das Lager nach und nach leerte und die SS abzog, fiel, und er beschreibt es sehr genau, es fiel zunächst die Heizungszentrale aus, die nicht mehr besetzt war, und dann dauerte es nicht lange und auch das elektrische Licht erlosch. Levi schildert den Stillstand im Lager und er schildert, wie er und wie er schreibt, andere ausgehungerte Gestalten umherliefen, nach Nahrung suchten und nach allem, was ihnen nützlich erschien. Über den 19. Januar notiert er, das Lager, kaum erst gestorben, zeigte sich schon im Verfall. Es gab kein Wasser mehr und keinen elektrischen Strom. Die eingedrückten Fenster und Türen klapperten im Wind. Die losen Dachbleche kreischten, die Brandasche wirbelte hoch und weit. Über die verbliebenen Häftlinge schreibt er noch, Skeletten gleich, schleppten sich die gehfähigen Kranken wie eine Invasion von Gewürm auf dem hart gefrorenen Boden überall hin. Er beschreibt die Hungernden, die Kranken, die Toten dieser letzten Tage und auch, dass im Grunde genommen gar nicht mehr die Kraft bestand, sich über die Gerüchte zu freuen, dass die Rote Armee näher rückte. Zitat, wie man der Freude, der Angst, ja sogar des Schmerzes müde wird, so wird man auch der Erwartung müde. Nein, nun am 25. Januar, da seit 8 Tagen die Beziehungen zu jener grausamen Welt, doch immerhin einer Welt, abgebrochen waren, konnten die meisten von uns vor Erschöpfung nicht einmal mehr warten. Auschwitz war der Ort, an dem im Dritten Reich die meisten Menschen ermordet worden sind und als Konzentrations-, als Vernichtungslager und als Drehscheibe des Zwangsarbeitseinsatzes steht Auschwitz exemplarisch letztlich für die Multidimensionalität des nationalsozialistischen Terrorsystems. Zu betonen ist freilich, dass Auschwitz nicht von Beginn an, nicht von 1940 an ein Vernichtungslager gewesen ist, sondern die Massenvernichtungen systematischerweise begann dort 1942 und setzte sich fort bis in die letzten Oktobertage 1944, wie skizziert, und dies, obwohl die Auflösung des Lagers zur gleichen Zeit im Gange gewesen ist. Zu meinem dritten Punkt, zur Räumung der Lager im Reich. In den Lagern im Inneren des Deutschen Reiches verschlimmerte sich die Situation der Häftlinge dramatisch mit dem wachsenden Zustrom derer, die aus den Lagern im Osten und Westen des Deutschen Reiches kamen. Die Überlebenschancen sanken also. Und die SS fasste jetzt im März und April 1945 konkrete Pläne, auch die Lager im Reich zu evakuieren, aufzulösen. Zunächst hat man die Zahl der Außenlager reduziert und dann haben sich vor allem unter diesen regionalen und lokalen Instanzen Pläne entwickelt, die Häftlinge bei der Annäherung der Alliierten zu ermorden. Lagerkommandanten, höhere SS- und Polizeiführer haben solche Pläne ausgearbeitet. Beispielsweise hieß es, dass um Berlin zu verteidigen, das Lager Sachsenhausen bombardiert werden sollte oder unter Artilleriebeschuss genommen werden sollte oder gesprengt werden sollte. Ähnliche Pläne gab es wohl auch zu Dachau, zu Mauthausen, zu Mittelbau, Dora. Aber diese Pläne wurden nicht Realität, weil Himmler an seiner Strategie festhielt, Verhandlungen mit den Westmächten zu führen und dafür vor allem jüdische Häftlinge als Faustpfand einzusetzen. Er hat schließlich im März 1945 ausdrücklich verboten, Konzentrationslager beim Herannahen der Alliierten zu sprengen. Er wollte vielmehr die Sterblichkeitsziffern reduzieren lassen und hat nun im März 1945 das Lager Bergen-Belsen, wo die Zustände besonders erbärmlich gewesen sind, er hat dieses Lager und die Häftlinge dort seinem persönlichen Schutz unterstellt und wollte medizinische Hilfsmittel hinbringen lassen. Himmler trat zu dieser Zeit in Verhandlungen mit Graf Folke Bernadotte, dem Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes. Dieser Kontakt war entstanden, nachdem das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sich an das Wirtschaftsverwaltungshauptamt gewendet hatte und Fürsprache dafür gehalten hatte, den Konzentrationslagerhäftlingen zu Hilfe kommen zu können. Bernadotte forderte von Himmler, alle skandinavischen Häftlinge aus den Lagern freizulassen. Und dies ist dann auch geschehen. Im März 1945 sind die skandinavischen Häftlinge zunächst in Neuengamme gesammelt worden und dann im Laufe des April von einer Sanitätskolonne des schwedischen Roten Kreuzes nach Schweden gebracht worden. Es sind aber nicht nur skandinavische Häftlinge auf diese Weise in Sicherheit gekommen, sondern auch mehrere tausend Häftlinge anderer Nationen, auch jüdische Häftlinge waren darunter, die also dieser Aktion Bernadotte ihr Leben verdanken. Amerikanische Truppen haben Mitte April Buchenwald und Mittelbau-Dora befreit und zwei Tage später dann auch das Lager Bergen-Belsen. Es wurde den britischen Truppen übergeben. Und was dann in den folgenden Tagen geschah, das hat für lange Zeit das Bild der Alliierten von Deutschland und den Deutschen geprägt, nämlich Entsetzen und Empörung über die Verbrechen, auf die sie stießen. Für Himmler war nun offensichtlich, dass er nicht mit weiteren Verhandlungen mit den Westalliierten rechnen konnte. Und vor diesem Hintergrund ist die jetzt zunehmend radikaler werdende Haltung Himmlers im Umgang mit den Konzentrationslagerhäftlingen zu sehen. Bitten des Roten Kreuzes, weitere Häftlinge unversehrt den Befreiern zu übergeben, sie wurden nun nicht mehr angenommen. Vielmehr hat Himmler jetzt aus Buchenwald mehrere tausend Häftlinge Richtung Dachau und Flossenbürg in Marsch setzen lassen. Mehr als die Hälfte von ihnen hat nicht überlebt. Und in Dachau und Flossenbürg ging nun Himmlers fernschriftlicher Befehl ein, dass die Lager aufzulösen seien und, wie es hieß, kein Häftling lebend in die Hände der Alliierten fallen dürfe. Ende April bestanden noch die Lager Flossenbürg, Dachau, Mauthausen, Sachsenhausen, Ravensbrück und Neuengamme. Überall setzten die Todesmärsche ein. Die SS hat zwei Marschrouten ausgearbeitet. Die eine Richtung Süden, Richtung Alpenfestung in die Ötztaler Alpen. Dorthin sind die Häftlingskolonnen aus Dachau und Flossenbürg geschickt worden. Und über die Nordroute, die zweite Route, wurden diejenigen aus Ravensbrück und Sachsenhausen und Neuengamme in Marsch gesetzt zur sogenannten Festung Nord. Auf diese beiden Routen haben sich auch hochrangige SS-Offiziere gemacht, um sich abzusetzen, um sich in Sicherheit zu bringen. Himmler ging Richtung oder befand sich im Norden. Rudolf Höss, der einstige Kommandant von Auschwitz, hat diese sogenannte Rattenlinie Nord benutzt. Und Oswald Pohl vom Wirtschaftsverwaltungshauptamt hat sich in den Süden abgesetzt. Dort hatte die Alpenfestung ja große propagandistische Bedeutung. Gemeint war damit der Bau einer gigantischen Festungsanlage zwischen Bayern, Oberitalien, der Schweiz und Oberösterreich. Es sollte ein Rückzugsrevier für die NS-Elite entstehen, eine Trutzburg im Endkampf gegen die Alliierten. Es waren unterirdische Produktionsanlagen geplant, Lebensmitteldepots. De facto blieb die Alpenfestung aber ein Phantom. Dass die Häftlingskolonnen aus Dachau und Flossenbürg dorthin geschickt worden sind, hatte aber offensichtlich damit zu tun, dass man diese Häftlinge einsetzen wollte, um die Alpenfestung zu errichten, um sie in Zwangsarbeit dort heranzuziehen. Welche Pläne über die Festung Nord bestanden, das kann man kaum sagen. Es ist auch unklar, ob überhaupt ein Ort dafür bestimmt worden war. Und es ist auch letztlich unklar, zu welchem Zweck die Häftlinge nach Norden geschickt worden sind, ob als Arbeitskräfte oder womöglich auch als Geiseln, um sie in Verhandlungen als Verfügungsmasse sozusagen verwenden zu wollen. Die Vorgänge am Ende des Krieges verweisen auch auf den Umstand, dass die Entgrenzung der Gewalt nicht zuletzt die Zivilisten erfasst hat. Zivilisten haben in diesen letzten Wochen des Krieges ebenfalls die Hemmschwelle der Rohheit überschritten. Exemplarisch dafür sind die Vorgänge um Mauthausen. Aus dem KZ Mauthausen sind Anfang Februar 1945 ungefähr 400 sowjetische Häftlinge geflohen. Und in es sind dann ja Hitlerjugend, Volkssturm, es sind Zivilisten, es ist die Zivilbevölkerung eingesetzt worden, um diese Fliehenden aufzugreifen. Und bis auf einige wenige sind auch alle wieder gefangen worden, die allermeisten von ihnen bestialisch umgebracht worden. Zeitgenössisch hat sich dafür der zynische Beiname die Mühlviertler Hasenjagd geprägt. Ähnliche Vorgänge sind aus anderen Orten des Deutschen Reiches bekannt, aus Celle zum Beispiel. Hier war vom Zebraschießen die Rede, bezeichnet wegen der gestreiften Kleidung der KZ-Häftlinge. Zu meinem vierten Punkt, zu den Reaktionen der Alliierten. Die Alliierten, ich hatte es gesagt, sie verhehlten ihr blankes Entsetzen nicht. In Radiosendungen, in Bildreportagen, in Filmen haben sie die Existenz der Konzentrations- und Vernichtungslager weltweit bekannt gemacht. Die Verbrechen, sie waren in den USA entscheidend für die Frage, wie mit den besiegten Deutschen nun umzugehen sei. Die zivile Bevölkerung, die ein solches Inferno in ihrer unmittelbaren Umgebung geduldet hatte, sie wurde mitverantwortlich gemacht für das Geschehen. In Weimar, in Dachau und auch anderswo haben die Alliierten die Zivilisten gezwungen, in die Lagerareale zu gehen, die Leichenberge anzuschauen, um sich über die Verbrechen bewusst zu werden. In Dachau beispielsweise hat der Psychological Warfare Branch der amerikanischen Armee die bittere Schlussfolgerung gezogen. Es gebe dort, Zitat, niemanden, der nicht das Gefühl hatte, dass am Rande seiner Stadt etwas faul, fürchterlich faul war. Wenn man sich nun fragt, was in den USA während der NS-Zeit, vor allem auch während des Krieges bekannt war über die Verbrechen, über die Existenz der Konzentrationslager, so muss man sagen, dass es letztlich keine klare Vorstellung vom NS-Unrechtsregime dort lange Zeit gegeben hat. Amerikanische Medien haben der Frage des Umgangs der Nationalsozialisten mit Regimegegnern relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Über Konzentrationslager ist in den amerikanischen Medien kaum berichtet worden. Und die New York Times beispielsweise hat sich auch sehr zurückgehalten, als dann 1943 Berichte über Massenerschießungen sie erreicht haben. Man hat diesen Dingen kaum Glauben geschenkt, wofür sicherlich journalistische Skepsis eine Rolle spielte, aber auch der Umstand, dass man sie schlichtweg für übertrieben gehalten hat. Über Auschwitz kursierten auch Nachrichten, spätestens seit 1942 mit dem sogenannten Riegner-Telegramm. Gerhard Riegner, Vertreter des World Jewish Congress in Genf, er hatte Kontakt zu hochrangigen Industriellen in der Region um Auschwitz und hat von Gesprächen erfahren, die mit und von Treffen erfahren mit Himmler. Riegner hat ein Telegramm dann abgesetzt, in dem sehr dezidiert auch die Rede davon gewesen ist, dass in Auschwitz Blausäure eingesetzt wurde. Es gibt außerdem die Schilderungen von geflohenen Häftlingen aus dem Lager Auschwitz, beispielsweise von Alfred Wetzler und Rudolf Wrba, zwei slowakischen Häftlingen, denen im April 1944 die Flucht gelungen ist. Sie haben sehr genaue Schilderungen verfasst mit genauen Angaben über das Lager, mit Namenslisten, mit Daten, mit sehr genauen Todeszahlen auch. Sie haben Warnungen ausgesprochen an die slowakischen Juden darüber, dass auch jetzt die Deportation der ungarischen Juden bevorstehen würde. Ihr Bericht, so detailliert er war, ihm wurde wenig Glauben geschenkt, beziehungsweise es war auch sehr kompliziert, welchen Weg er genommen hat. Es dauerte lang, bis er über die Schweiz dann an den Jüdischen Weltkongress geleitet worden ist. Es sind Ausschnitte aus diesem Bericht aber auch an die BBC gelangt, an die Schweizer Presse gelangt, an amerikanische Radiostationen. Also Mitte 1944 letztlich konnten die Alliierten, konnten auch die neutralen Länder eine ganze Menge wissen über Auschwitz, und es gab allmählich auch Presseveröffentlichungen dazu. Zugleich ist bekannt, dass Auschwitz nicht bombardiert worden ist von den Alliierten, obwohl die Amerikaner relativ genaue und sehr detaillierte Fotografien, also Luftaufnahmen hatten vom Lagerkomplex seit Frühjahr 1944. Und seither lag Auschwitz ja auch nicht mehr außerhalb der Reichweite der alliierten Bomber. Es bestanden also die waffentechnischen und auch die kriegsstrategischen Voraussetzungen dafür, die Schienenwege nach Auschwitz und auch die Vernichtungsanlagen im Lagergelände zu bombardieren. Aber, so haben es die Alliierten nach Kriegsende erklärt, man hat Auschwitz eben nicht als militärisches Objekt gesehen. Man sah keine militärische Notwendigkeit eines Bombardements, und es fehlten auch die Luftstreitkräfte dafür, hieß es von britischer Seite. Wir wissen heute, dass die IG Farben in Auschwitz mehrmals bombardiert worden ist, zwischen Ende 44 und Januar 1945, aber eben nicht die Schienenwege und die Anlagen in Auschwitz selbst. Dies zeigt sehr klar, dass letztlich die Schreckensnachrichten, die über Auschwitz kursierten, die mittlerweile bekannt waren, dass sie de facto ohne politische Wirkung geblieben sind. Ja, ich bin damit am Ende dieser Skizze, dieses Panoramas über die letzten Monate des Krieges. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, und wir hatten vereinbart, auch noch eine Diskussion zu führen. Wenn Sie Fragen oder Bemerkungen haben, sind Sie sehr herzlich eingeladen, sie zu stellen.